Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe zum Thema Gideon, der unscheinbare Held. Wir haben die letzten zwei Mal, die wir diese Richter Kapitel 6 betrachtet haben, einiges gelernt. Ich hoffe, es war für uns eine Ermutigung, eine Erbauung. Heute geht's weiter mit einer wunderbaren Stelle, die ich glaube, wir sollen in dieser Stelle den Charakter Gottes wunderbar sehen. Wir sehen überhaupt in dieser ganzen Geschichte, wie überhaupt in der Bibel, überall, wo man liest, dass Gott wirkt in und durch uns Menschen, so wie der André wirklich toll gebracht hat heute mit Jesus sagt, er rollt den Stein weg. Er sagt, hat kein Wunder getan. Er hat nicht gesagt, simsalabim, Stein weg mit dir. Stein soll hin oder irgendwas, weißt du? Nein, die Menschen müssten hingehen und diesen Stein wegrollen und dann hat Jesus ein Wunder getan. Was glaubt ihr, wäre passiert damals, hätte Martha gesagt, noch keinesfalls, das will ich nicht riechen. Nein, nein, das bringt gar nichts Gutes. Wir gehen nicht hin. Was glaubt ihr, wäre damals passiert? Gehorsam und Glaube sind miteinander wirklich verbunden. Und du siehst das genau auch im Leben von Gideon. Und aus dieser Geschichte lernen wir zeitlose Prinzipien, die für uns heute auch gelten. Und die Aufgabe, die wir haben, ist tatsächlich diese zeitlose Prinzipien herauszuholen, weil die zeitgebundene Prinzipien, zum Beispiel die Midianiter, sind nicht unsere Feinde heute. Soweit ich weiß, hat irgendjemand hier einen midianitischen Nachbarn? Gibt's da? Nein. Okay. Haben wir überhaupt als Land, als Österreich, haben wir midianitische Nachbarländer? Nein. Okay. So, sag, okay, das trifft mich nicht. Ich habe nicht die gleichen Probleme. Die Stelle hat mit mir nichts zu tun. Falsch. Die zeitlose Prinzipien treffen für uns genauso. Wir haben keine midianitische Nachbarn und keine midianitische Länder, die neben uns wohnen. Aber wir haben andere Herausforderungen. Und Gott ist gleich. Er bleibt gleich. Und die Prinzipien sind für uns heute genauso wichtig zu verstehen und hilfreich. Wir wollen die weiter angehen heute. Kurze Wiederholung. Die Situation. Ich habe drei Worte. Verarmt, verwirrt und verzweifelt. So war die Lage in Israel damals. Raubzüge der Midianiter, sie haben das Land verarmt. Durch Götzendienst waren die Israeliter sehr verwirrt. Sie haben den falschen Gott angebetet, oder Götter, sollte man sagen. Und sie dachten, diese Götter, Baal und die anderen, würden uns tatsächlich helfen. Aber natürlich hat es nichts gebracht. Im Gegenteil, sie haben dann die Strafe des echten, des wahren Gottes in ihrem Leben erlebt. Und verzweifelt, Leid und Elend. Und wir haben damals in Kapitel 6 gesehen, wie der Gideon sogar sagt, wenn Gott mit uns ist, warum passieren alle diese Dinge? Die Realität ist, Gott war mit, Israel ist mit, sein Volk. Aber wenn wir in Sünde leben, wird er so wie ein treuer, gnädiger Vater uns züchtigen, damit wir erkennen, den Weg, den wir gehen, ist der falsche Weg. Wir müssen umkehren, sonst kann er uns nicht segnen. Und ich hoffe, dass alle Eltern, die hier sind, würden das auch bejahen und sagen, na, wenn mein Kind jetzt anfängt zu lügen, zu betrügen, anfängt, die Götzen dieser Welt nachzufolgen, schaue ich nicht einfach tatenlos zu und segne weiterhin. Willst du noch mehr Geld? Willst du noch mehr Essen? Willst du noch alles haben? Ich segne einfach alles in deinem Leben, obwohl du einen falschen Weg eingeschlagen hast. Nein, so funktionieren auch nicht irdische Eltern. So, wir lieben weiterhin natürlich, aber wir müssen auch züchtigen. Wir dürfen auch leiten und wir dürfen auch ermahnen und sagen, nein, das ist nicht mit Segen verbunden. Pass auf, die Richtung, die du jetzt gehst, ist mit Gefahr und Zerstörung verbunden. So geht Gott mit seinem Volk um und Jesus hört auch das Gebet seines Volkes, weil wir lasen, wie die auch gebetet haben und Gott angerufen haben, hilf uns, Yahweh. Gott hat dann, Jesus hat dann Gideon zum tapferen Held ernannt und hat ihm dann in den Kampf gesendet und auch den totalen Sieg versprochen. Das haben wir die letzten paar Mal gesehen. Gideon, ein unscheinbarer Held, auf einmal bekommt diesen Auftrag. Letztes Mal haben wir auch gesehen, Gideon hat eine erste Aufgabe, eine erste Glaubenserprobung, eine erste Glaubensprüfung. Und was war das? Geh hin zu deinem Vaterhaus und reiß dieses Baal-Altar ab. Mach ein öffentliches Zeichen. Setz ein öffentliches Zeichen für deine eigene Familie, für deine eigene Volksstamm. Und Gideon war klug. Er wusste, das kann ich nicht tagsüber machen. Das muss ich am Abend tun, wo niemand wach ist. Sonst würden sie das verhindern. Es muss unbedingt passieren. Er hat's getan. Und sie wollten ihn umbringen. Aber Gott hat Gideon eigentlich gerettet durch den unerwarteten Rat seines Vaters. Wo der Vater von Gideon sagte, du, warum wollt ihr für Baal, den Gott, dieser Gott, handeln? Warum wollt ihr für ihn Rechtsstreit führen? Er soll sich selbst verteidigen, wenn er ein Gott ist. Natürlich, was ist passiert? Lesen wir jetzt in der Kapitel, und eines Tages wachte eben Joas auf und sein Sohn Gideon lag tot am Boden, weil Baal sich geregt hat. Ist das, was wir lesen? Nein. Baal ist kein Gott. Und es ist so traurig, wenn man das erkennt, wie oft Menschen glauben, dass sie einen Weg gehen, der richtig ist. Aber da sie sich nicht mit Gottes Wort auseinandersetzen, da sie ihren eigenen Weg gehen, ihre eigenen Götzen machen, wie Römer 1 klar und deutlich sagt, eines Tages werden sie auch endlich erkennen, den Weg, den ich gegangen bin, war ein falscher Weg. Gott will, dass wir das jetzt schon erkennen und dass wir anfangen, den wahren Schöpfer Gott zu folgen und ihn zu lieben. Am Ende, wir wissen, wie das die Geschichte ausgeht. Wir wissen, die Geschichte geht damit aus, dass Gideon durch die Kraft Gottes Israel von der Hand der Midianitern und den anderen Verbündeten befreit hat durch ein wunderbares Eingreifen Gottes. Wie kam es dorthin? Letzte Woche haben wir dieses Grafik gehabt. Wir haben gesehen, Gideon hat verstanden. Gott sagt, du kannst kein Herz haben, das geteilt ist und meinen Segen erleben. Du brauchst ein ungeteiltes Herz. Erfolg, Gideon. Erfolg heißt nur Jahwe Gott. Und wer nicht Hebräisch kann, das heißt Jahwe. Das ist eben, ich kann auch nicht Hebräisch übrigens. Gott gibt Erfolg. Nicht unser Streitwagen, unsere Pferde, unsere Anzahl von Menschen. David hat das auch verstanden, Psalm 20. Die haben verstanden, Gott gibt Erfolg. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Und das heißt nicht unbedingt, dein Leben ist dann immer rosig, ohne Schwierigkeiten, ohne Herausforderungen. Lies Apostelgeschichte. Was hat Paulus alles erlebt? Und doch die Kraft und Macht Gottes in seinem Leben gehabt. Das Schönste ist aber, dass Paulus am Ende seines Lebens sagen konnte, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe meinen Lauf vollendet. Wie willst du sterben eines Tages? Gott gibt dir die Möglichkeit, durch seine Gnade und durch seinem Wort ein Leben zu führen, wo du weißt am Ende, ich habe das getan, was der Herr wollte von mir. Ich habe meinen Herrn mit meinem ganzen Herzen geliebt und ich habe ihm gefolgt. Und du sagst, wie kann das sein? Ich mache so viele Fehler. Darum geht's nicht. Es geht darum, wie du mit deinem Fehler umgehst. Gott kennt, dass du fehlerhaft bist, dass du ein schwaches Herz hast. Und Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig und er hilft dir Schritt für Schritt. Du musst aber bereit sein, wo du Schwierigkeiten hast, da wo du nicht genau weißt, ist das wirklich Gottes Wille? Du musst bereit sein, tatsächlich den Willen Gottes zu suchen und dann, sobald du das verstanden hast, zu tun. Du kannst nicht sagen, du Herr, zeig mir deinen Willen und dann werde ich mir überlegen. Wenn du mir deinen Willen zeigst und es mir gefällt, dann bin ich bereit zu folgen. Ich bin voll und ganz bereit. Folgen tue ich gerne, wenn es mir passt. Was glaubt ihr, wird der Herr dann tun? Der Herr wird sagen, du, ich kann dir gar nichts zeigen, bis du mir dein ganzes Herz gibst. Ein ungeteiltes Herz. Reiß nieder Baal aus deinem Leben. In diesem Fall ist es kein Baal-Statue, es ist ich, mein Ego. Will ich das? Bin ich damit einverstanden? Gott sagt, du musst sterben. Du musst sterben. Aber wenn du stirbst, dann lebst du. Zum ersten Mal in deinem Leben. Folge mir nach, sagte Jesus. Und Jesus sagte, folge mir nach. Und wenn du mir nachfolgst, dann musst du als erstes dann Reichtum und Gesundheit und alle Segen dieser Welt auf dich nehmen und mir nachfolgen. Ist das, was Jesus sagte? Nein, Jesus sagte, nimm ein Kreuz auf dich auf. Was ist das? Du darfst erkennen, ich darf sterben. Mein Ego darf sterben, ich darf alles Jesus geben. Und dann, wenn Jesus mein Leben führt, dann lebe ich zum ersten Mal eigentlich. erfülle ich die Wünsche meines Herrn. Unser Fazit heute: Gott geht barmherzig und gnädig mit seinen Dienern um. Du hörst solche Worte und du sagst, boah, das sind harte Worte, ich muss sterben. Du musst bereit sein, alles dem Herrn zu geben. Aber wenn du Jesus dein Alles gibst, du kannst niemals großzügiger sein als Gott. Der Herr wird dein Leben leiten und lenken und er wird durch dich Dinge tun, die du kannst nur dann staunen. Und du wirst erkennen, es dreht sich nicht um Geld oder Besitz oder Macht. Es dreht sich um geistige Dinge, die ewigen Wert, ein ewiges Wert haben. Was haben wir überhaupt gewonnen, wenn wir nur in diesem Leben reich und gesund und stark sind? Was bringt uns das? Wir alle haben einen Termin mit dem Tod. Die Queen ist heute tot. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich hoffe, sie hat den Herrn gekannt. Sie hatte Möglichkeiten dazu. Aber überlegt euch, ob du tot bist und dein Körper liegt in einem großen Kathedrale mit viel Prunk und Schöne, oder du liegst irgendwo in einem verlassenen Friedhof. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei toten Menschen? Nichts. Und die beide stehen vor Gott. Der Herr Jesus ist gnädig. Er führt uns und zeigt uns seinen Weg und hilft uns da, wo wir auch Schwäche haben, wo wir auch Zweifeln haben, wo wir auch denken, wie soll, ist das wirklich Gottes Plan für mich? Lesen wir unsere Stelle heute und wir werden merken, er kommt uns in unserer Schwachheit entgegen, damit wir in ihm stark sein können. Vielleicht denkst du, Gideon hat schon Ja gesagt, er hat schon diesen Altar zu Baal abgerissen. Der ist jetzt voll begeistert, voll mutig und er ist ja bereit, einfach alles anzugehen. Interessant, oder? Am Anfang schaut es so aus, aber dann kommt was anderes vor. Was passiert hier? Lesen wir Richter Kapitel 6, ab Vers 33. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus und er stieß ins Schofarhorn, und die Abiezeriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher, und auch sie wurden zusammengerufen, und dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihnen auch entgegen. Alles toll. Jetzt geht's los. Greifen wir an. Was kommt dann als nächstes? Vers 36, und Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Vers 38. Und es geschah so, denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Amen. Was wir an dieser Stelle sehen, ist Gnade und Barmherzigkeit für den Diener des Herrn. Ein Diener, der eine richtig große Aufgabe bekommen hat. Jesus, wer Jesus nachfolgt, der muss als erstes aktiv für den Herrn konkrete Schritte unternehmen. Gideon mobilisiert die Abiezeriter und das ganze Volk. Was steht da in der Stelle? Da steht, dass er im Schofarhorn eben stieß, Vers 34. Und er stieß ins Schofarhorn. Warum hat er das getan? Der Geist Gottes hat ihn dazu bewegt. Vers 34 sagt, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus. Damals hat der Geist Gottes Menschen, die für bestimmte Gaben oder Verantwortungen von dem Herrn auserwählt wurden, eben bekleidet oder gerüstet. Nicht alle Gläubigen damals hatten den Geist Gottes inwohnend 24 Stunden am Tag, 7 Tage der Woche, wie wir das heute erleben für Gläubige. Das ist erst nach Pfingsten der Fall. Jesus selbst sagt in Johannes 14, er wird kommen, er wird in euch sein. Zukunftsform verwendet Jesus. Er ist nicht jetzt in euch. Die Jünger, die an ihn geglaubt haben, hatten den Geist Gottes nicht inwohnend. Was passierte zu Pfingsten? Wir kennen die Geschichte. Der Geist Gottes kommt von oben herab und alle erleben diese Erfüllung des Heiligen Geistes. Und seit diesem Zeitpunkt, ein Gläubiger ist nicht einfach irgendjemand, der glaubt und der sagt, ja, ich glaube schon an Jesus. Ein Gläubiger ist jemand, der wirklich durch den Geist Gottes neu geboren ist. Der den Geist Gottes inwohnen hat. Das sagt Römer Kapitel 8 und Vers 16. Du siehst, der Glaube, der ein rettender Glaube ist, nicht ein oberflächlicher Glaube, ein rettender Glaube verändert das Leben. Paulus sagt in 2. Korinther 5, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu. Und dann sitzen wir da, wir hören das und sagen, ja, ich glaube jetzt, aber es ist alles neu bei mir. Es ist so viel in meinem Leben, das noch nicht neu ist. Hier ist die Frage, bist du damit einverstanden? Ist in deinem Herzen überhaupt kein Wollen, kein Verlangen, kein Wunsch danach, dass diese Dinge verändert werden? Und du kämpfst dagegen? Oder bist du glücklich in deiner Sünde? Wenn du glücklich in Sünde bist, dann hast du den Geist Gottes nicht in deinem Herzen. Der Geist Gottes ist nicht glücklich mit Sünde. Es ist möglich, dass ein Christ in Sünde lebt, aber es ist nicht möglich, dass ein Christ glücklich in Sünde lebt. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Der wird immer die Züchtigung erleben. Der Punkt ist, der Geist Gottes heute wohnt in uns. Damals aber hat er den Dienern Gottes zu gewissen Zeiten für gewisse Aufgaben erfüllt und bekleidet sozusagen. So der Geist Gottes kommt und Gideon tut das, was der Herr will. Was passiert dann, nachdem Gideon aktiv genau das tut, wozu der Herr ihn berufen hat? Als erstes. Und überlegt euch. Gideon wusste nicht, was passieren wird. Wir wissen heute, was passiert ist. Du und ich oft erleben Dinge, wo wir wissen, das ist jetzt, was ich tun soll. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Aber was wird Gott dann damit tun? Wie wird Gott darauf reagieren? Vielleicht hat Gideon gedacht, ich werde jetzt mein Volk zusammenrufen, meinen Volksstamm, und dann kommen 2, 3 Leute. Dann kommen noch weitere 5. Was ist passiert? Überlegt euch, da ist Gideon als erstes allein, auserwählt von Gott, eben bestimmt, du, durch dein Leben, durch dich soll Israel eben errettet werden. Du bist ein tapferer Held, Gideon. Okay, das musst du als erstes annehmen. Okay, ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Und jetzt kommt es so weit, er hat ein ungeteiltes Herz, er ruft sein Volk zusammen, da kommen dann die Abiezriter. Das ist sozusagen sein Volksstamm, seine Familie. Das haben wir auch letzte Woche betrachtet. Es fängt mit der Familie an. Wenn wir in der Familie nicht wirklich voll und ganz dem Herrn hingegeben sind, dann können wir auch nicht erwarten, dass der Herr uns in anderen Bereichen verwendet. Also es fängt mit der Familie an. Geben wir unser Ganzes dem Herrn. Er ruft die zusammen und dann, was tut er? Er sagt nicht, okay, du, wir gehen gemeinsam, was weiß ich, wir 50 Leute, wir gehen und kämpfen mit den Midianitern. Nein, die müssten dann auch rausgehen. Sie haben dann von Gideon die Aufgabe bekommen, ihr geht als Boten raus, ihr müsst hinausgehen, ihr müsst die ganzen nördlichen Volksstämme Israels zusammenrufen. Wir müssen uns versammeln, wir müssen im Kampf ziehen gegen Midian. So, was wird jetzt passieren? Naja, dann kamen viele zusammen. Und noch mehr zusammen. Auf einmal, ich meine jetzt nicht von heute auf morgen, es waren Tage natürlich, die dafür notwendig waren. Auf einmal steht Gideon da mit 32.000 Mann. Und er soll sie führen. Du sagst, wie kommst du auf 32.000 Mann? Das siehst du auch dann später in Vers 3, wo Gott weiterwirkt. Und eine der Aufgaben war, Gideon, du musst allen fragen, die, wer hat Angst hier, und die sollen nach Hause gehen. Da sind 22.000 nach Hause gegangen und nur 10.000 sind geblieben. So, wer hier kann gut rechnen? 22.000 plus 10.000 ist gleich 320.000. Nein. Habe ich das mit dem falsch gemacht? 32.000. Oh, jetzt sehe ich das. Oh, cool. Danke. Ich habe 4 Nulls dahinter. Ich habe das jetzt so oft angeschaut. Das waren 3 Nulls in meinem Gehirn. Dankeschön. Und jetzt seht ihr auch, das Wort Gottes ist unfehlbar. Der PowerPoint-Ersteller nicht. Okay? So. 32, danke. Der Andi hat es für mich gerade korrigiert. So, wir lesen das. Okay, komm zurück, mein Fehler. Wir lesen das. Und wir, ja, klar, das ist, was passiert ist. Kein Problem. Jetzt stell dir vor, du bist Gideon. Wie viele Midianiter gab es? Ich sage später, es waren so viel wie Heuschrecken. Unzählige. Das werden wir dann nächste Woche genauer anschauen. Aber stell dir vor, du bist Gideon. Und auf einmal stehst du da mit 32.000 Mann. Und du sollst diesen Menschen nicht einfach sagen, Leute, es ist schön, euch zu sehen. Gehen wir jetzt mal Schnitzel essen oder irgendwas. Es ist schön, mach mal ein großes Fest gemeinsam. Nein, du sollst mit diesen Menschen ins Kampf ziehen gegen die Midianiter. Das ganze Volk wird von Midian verarmt und total zerstört. Und du sollst führen. Du sollst leiten. Was passiert in einem Herzen, der wirklich gottesfürchtig ist, der diese Menschen tatsächlich als Seelen betrachtet, der auch sieht, was für Konsequenzen damit verbunden sein könnte, wäre Gott nicht in dieser Sache drin? Was sind die Konsequenzen? Was würde passieren, wenn Gott nicht tatsächlich Israel hier hilft? Was würden die Midianiter menschlich betrachtet dann eigentlich tun? Voll und ganz die ganze Gruppe zerstören. Sterben. Menschen würden sterben für nichts, wenn es nicht Gottes Plan, Gottes Wille ist. Der Herr sucht Menschen, die ein ungeteiltes Herz haben. 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du siehst hier aber, Gideon erkennt die Ernsthaftigkeit dieser Situation und er geht nicht leichtfertig damit um. Wir haben über die Jahre hindurch immer wieder gewisse junge Männer gebeten, dass sie mit uns auch in der Gemeinde eben eine Predigt bringen und eine Predigt halten. Und das ist eine wunderschöne Sache und wir machen das weiter. Aber sehr, sehr oft, wenn jemanden das erste Mal dann weiß, okay, ich darf und soll vor der Gemeinde stehen und eine Predigt bringen. Weißt du, was als erstes entsteht in diesem Herzen? Nicht eine Unbereitschaft, nicht eine Ablehnung, sondern diese Frage, will Gott das wirklich von mir? Bin ich der Richtige, der das tun soll? Ist es meine Fähigkeit? Bin ich richtig da vorne? Das ist eine große Verantwortung. Und dann der Herr wirkt und bestätigt und zeigt, ja, tue das, vertraue, folge mir nach, verkündige mein Wort. Das ist mein Wort, nicht dein Wort. Tu du das, was ich dir gegeben habe. Aber wenn jemand diese Aufgabe bekommt und sagt, ja, okay, super, toll, ja, ich habe vieles, was ich sagen kann, ich bin bereit, soll ich morgen machen? Ja, toll, mach ich's. Da ist irgendwas da nicht in Ordnung, oder? Das ist eine ernste Aufgabe. Es ist eine ernste Aufgabe, egal wie viel wir wissen, egal wie viel Kopfverstand wir haben. Es dreht sich nicht darum, was kann ich bringen. Es dreht sich darum, hat Gott mich für diese Aufgabe eingesetzt? Ist das der Wille Gottes und verkünde ich sein Wort treu? Bin ich so weit in meinem Glauben, dass ich sein Wort treu verkündigen kann? Ist mein Herz ungeteilt und kann ich dem Herrn wirklich treu nachfolgen? Gideon folgt dem Herrn treu. Und jetzt steht er da und hat 32.000 Menschen, die ihn anschauen. So was tut er? Was tut Gideon? Er hat diesen Schritt schon getan, er mobilisiert, er ist bereit zu tun, was der Herr möchte. Und er sieht hier eine Situation, das nicht so einfach ist. Wenn wir vom Herrn gerufen werden, sollten wir auch die Schritte angehen, die er angegangen hat, bevor wir zu dem Fließ kommen. Erstens, selbst voll Geistes sein. Wir haben das auch in der Gemeinde betrachtet, wie wichtig das ist, dass das Wort Christi in uns lebt. Und wenn du heute da bist und sagst, ich verstehe gar nicht, was das bedeutet, voll Geist zu sein, es ist nicht kompliziert. Das Wort Jesu erfüllt dein Leben so sehr. Voll und ganz die Bibel, das Wort Gottes, dass deine Entscheidungen, deine Handlungen vom Wort Gottes geleitet und gelenkt werden. Und wie wirkt der Geist Gottes? Er wirkt durch sein Wort. Das ist, wie es heute ist. Was noch? Unsere Familie geistlich leiten. Wie steht es bei uns zu Hause in der Familie? Und dann andere Christen vorbildlich aufrufen, Jesus mit einem ungeteilten Herzen nachzufolgen. Wenn du das tust, wirst du vielleicht in der gleichen Situation kommen wie Gideon, dass auf einmal Gott durch dein Leben wirkt und da stehen Menschen, die sagen, ja, dienen wir dem Herrn gemeinsam. Und dann sagst du, okay, wie sollen wir das tun? Heute Nachmittag werden wir als Gemeinde das Thema Diakone ansprechen. Christian hat das in seinem Gebet erwähnt. Also ich darf als Ältester in der Gemeinde dienen. Wir als Gemeinde brauchen mehr Männer, die bereit sind zu sagen, ich übernehme die Verantwortung mit in dieser Gemeinde, damit ich nicht nur konsumiere, sondern dass ich die ganze Gemeinde mit Gottes Kraft, dass ich gemeinsam mit der Gemeindeleitung, dass wir gemeinsam die Gemeinde aufrufen, folgen wir dem Herrn Jesus nach, mit Verantwortung. Nicht einfach als Besucher. Wir sind Glieder der Gemeinde, wir sind Besuch, aber es ist was anderes, wenn ich dann als Älteste oder als Diakon Verantwortung trage. Wer ist bereit dafür? Spannend ist, dass der Herr diese Menschen auch dann zeigt. Wir werden das mit den Männern betrachten, aber in Apostelgeschichte 6 steht nicht, und die Aposteln gingen hin und wählten Menschen aus. Nein, die Aposteln sagten, hey, sucht ihr euch aus. Ihr werdet wissen, wer dazu passt. Und das haben die auch getan. Wir werden das später ein bisschen weiter betrachten heute, aber wenn du bereit bist, die Schritte zu gehen, die Gideon gegangen ist, dann erwarte nicht, dass du zu Hause sitzt und für Gott nichts tust. Und erwarte, dass dein Leben auch andere Leben treffen wird. Und das musst du ernst nehmen. Das musst du wirklich ernst nehmen. Aber das ist ein riesiges Vorrecht. Und es ist wunderschön. Wie geht's dann weiter? Was tut Gott? Der Gideon tut das, jetzt steht er da mit 32.000 Mann. Er soll Gideon bekämpfen. Er hat als erstes eine Frage. Wer Jesus nachfolgt aber, der darf mit der Barmherzigkeit des Herrn rechnen. Liebe Geschwister, wenn du Verantwortung übernimmst, ein ungeteiltes Herz hast vom Herrn und trotzdem merkst, dass deine Knie, die sind wirklich nicht so stark und stabil. Du zitterst vor Gott und du sagst, bitte Herr, zeig mir, ist das wirklich, bist du wirklich, dass ich das tue? Der Herr wird dir das zeigen. Jesus versteht unsere Schwachheit und gibt uns alles, was wir brauchen, um stark zu sein. Gideon steht da, er hat die Abiezeriter, er hat die 32.000 Mann und jetzt kommt das Problem. Aber es ist kein schlimmes Problem. Es ist eigentlich ein Problem, das wir immer wieder erleben. Wir tun uns schwer, das Wort Gottes ohne Zweifel zu vertrauen. Vor allem, wenn sein Wort unser praktisches Leben verändert. Du merkst, dass das Wort dein Leben verändert. Dass es Konsequenzen bringt. Und nicht nur für dich, sondern für anderen. Wenn ich wirklich Jesus voll und ganz nachfolge. Und nicht mehr nur das tue, was mir halt passt. Sondern wirklich ein Gott wohlgefälliges Opfer bin. Wie Römer 12, 1 und 2 sagt. In Gideons Fall dann zu diesem Zeitpunkt, dann sind 32.000 Mann, die mit mir alles erleben, was ich erleben werde. Für uns heute. Dann ist meine Familie auch davon betroffen. Das ist keine Kleinigkeit. Ich kann mich erinnern, wie es mir damals ging, als der Herr begonnen hat, in meinem Leben zu wirken, dass wir nach Österreich kommen sollten. Das ist keine Kleinigkeit, obwohl ich in Österreich, in Wien, auf der Welt gekommen bin. Ich lebte nicht hier sehr lange. 8 Jahre alt ist nicht besonders lang, auch wenn die Kinder meinen, dass sie mit 8 Jahren sehr groß sind. Die sind groß, aber weißt du, mit 8 Jahren bist du noch ein Kind. Und wenn man sowas einfach leichtfertig angeht, dann hat man nicht die Kraft, wenn die schweren Zeiten vorkommen. Wenn du aber sagst, okay Herr, ich glaube, du willst, dass ich das tue. Jetzt, ich möchte aber, dass du mir das klar und deutlich zeigst. Und der Herr durch vielen Dingen wirkt und bestätigt das. Dann kommen die schweren Zeiten und was weißt du, ohne zu zweifeln? Der Herr hat mich aber hierher geschickt. Ungläubige Leute hören so eine Aussage und sagen, was denn, was bildet er sich ein? Aber wenn du Jesus kennst, du weißt, was der Unterschied ist zwischen ich mache das, weil ich das machen will und nein, ich tue das, weil der Herr mir das klar durch sein Wort und Führung gezeigt hat. Das ist, was Gideon eigentlich möchte. Er tut sich schwer zu denken, nicht, dass Gott etwas tun kann, sondern hier tut er sich schwer. Willst du wirklich mich verwenden? Ich soll das tun? Nach deinem Wort, das soll ich tun. Hilf mir, Herr. Zeig mir das. So, was tut oder wie reagiert Gideon auf seinen Zweifel? Er hat schon feste Schritte. Er hat ein ungeteiltes Herz. Und jetzt überlegt er sich, jetzt stehe ich vor 32.000 Mann und jetzt muss ich die in den Kampf führen. Herr, wirklich ich? Was tut er? Okay, ich habe was mit. Das ist mein Büro. Du und ich denken, ja. Wolf, please. Eigentlich nein. Gebet. Er betet. Und dann bittet er um Führung. Und ja, er verwendet ein Wollfleece. Aber ich habe eine Frage für euch, liebe Geschwister. Der ist ja ziemlich groß. Ich glaube, wir könnten das schon nehmen. Soll ich eine Schere holen? Und ich verteile hier unter uns, jeder kriegt ein kleines Stückchen Wollfleece von mir. Und dann könnt ihr auch das tun, was Gideon damals gemacht hat. Ist das die zeitlose Wahrheit, die wir aus dieser Stelle holen sollen. Jeder braucht ein Wollflies. Und übrigens, ich habe das noch nie verwendet, um eine Frage zu beantworten. Okay? Das ist ja nett, aber darum geht's nicht. Darum geht's wirklich nicht. Es dreht sich darum, dass Gideon zu Gott geht mit seinen Zweifeln und sucht und bittet um Bestätigung. Aber Gott hat jetzt schon früher mit Gideon direkt gesprochen. Direkt. Wer ist ihm erschienen damals? Der Engel des Herrn, Jesus, und was tut er? Er spricht mit ihm direkt. Und jetzt sucht er weitere direkte Führung vom Herrn. Brauchen du und ich eine direkte Sprache oder Wort Gottes in unserem Leben? Oder haben wir im Wort Gottes schon alles, was wir brauchen? Übrigens, überlegt euch, vor Pfingsten, als es nur 11 Jünger gab, und Petrus steht auf und sagt, hey, wir brauchen einen Zwölften, um den Platz von Judas zu füllen. Was haben sie getan? Sie haben losgeworfen. Haben ein Zeichen von Gott gesucht. Und Gott hat es auch gegeben. Matthias ist dann der 12. Apostel geworden. Aber in Apostelgeschichte 6, als in der Gemeinde es notwendig war, Diakone einzusetzen, was sagten die Aposteln? Holt euch Männer, wir werden loswerfen. Nein, er sagt, holt euch Männer, die voll des Geistes sind. Wir werden die dann einsetzen. Der Geist Gottes wird euch führen. Er ist inwohnend in euch. Was hat er getan? Er bittet um eine Bestätigung hier. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Er weiß schon ganz genau, was Gottes Plan und Wille ist. Er will eine Bestätigung, dass so wie er das verstanden hat, Gott das wirklich möchte. Es steht da, Vers 36, wie du gesagt hast. Was Gott gesagt hat, war ihm klar. Es war nicht, was hast du gemeint? Ich habe es nicht verstanden. Na, er hat es voll und ganz verstanden. Und immer wieder, so auch in Vers 37. Wie du gesagt hast. Ihm war klar, was Gott sagte. Wie oft ist es auch in unserer Situation? Eigentlich ist es felsenfest klar, was Gott sagt. Nur, ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Okay, bitte Gott um Kraft. Er wird dir zeigen, du kannst sein Wort vertrauen. Du kannst dich voll und ganz auf Jesus stützen. Er zweifelt sich selbst an. Durch meine Hand wirklich, Herr? Und er will auf Nummer sicher gehen, dass er den Willen Gottes tatsächlich tut. Zweimal bittet er um diesen Zeichen. Das erste Mal hat er sich gedacht, das war jetzt blöd formuliert. Jetzt habe ich gesagt, bitte lass dieser Schwamm voll sein mit Wasser, weil ein Schwamm ist sowieso immer voll mit Wasser. Also wie kann ich wissen, dass das wirklich von Gott war? Das ist ziemlich was Natürliches, dass ein Wolf liest dann voll Wasser ist und dass es umherum vielleicht trocken sein kann. Ich werde noch einmal ein zweites Mal bitten, Herr, lass überall trocken sein. Also lass überall eigentlich nass sein und dieser Schwamm voll trocken sein. Was tut Gott? Ich meine, vielleicht liest du das ist ein bisschen kindisch. Na, er nimmt die Situation sehr ernst. Er will die Führung des Herrn. Wie reagiert Jesus darauf? Barmherzig, geduldig, klar und deutlich. Das erste Mal, Schwamm voll. Ich meine, der konnte viel Wasser rauskriegen. Zweite Mal, trocken. Klar und deutlich. Gideon, ich will dich nützen. Gideon, du bist es. Folge mir nach. Ohne zu tadeln, ohne zu bestrafen. Es gibt kein Wort in dieser Stelle, wo Gott sagt, du schlimmer Kerl, du. Er sagt einfach, ja, ich bestätige. Ja, es ist eine riesige Aufgabe. Ja, ich zeige dir den Weg. Folge mir nach. Und mit göttlicher Gnade, unverdienter Liebesbeweis und Kraft dafür, den Willen Gottes zu tun. Steht dann in Vers 7, da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More in der Ebene. Gideon kriegt die Bestätigung, die er braucht, weil Gott ihm diese Barmherzigkeit, diese Gnade gezeigt hat, damit er voll diese Freude des Herrn, dem Herrn folgen können. So wie ist es mit uns heute? Du sagst, soll ich auch irgendwelche Zeichen und irgendwelche Bestätigungen übernatürlicher Art von Gott einfordern, wenn ich eine wichtige Entscheidung zu treffen habe? Meistens sind diese Entscheidungen nicht die einfache Entscheidung. Du und ich haben alle erlebt Entscheidungen, wo man weiß, große Konsequenzen entstehen daraus. Manchmal gibt es Entscheidungen, wo du meinst, egal welche Entscheidung ich treffe, negative Konsequenzen. Ich muss jetzt was machen, aber es wird nicht leicht sein, so oder so. So, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Wie soll ich damit umgehen? Soll ich jetzt mein Wollvlies zerschneiden und euch alle ein kleines Stückchen geben, zum mit nach Hause nehmen? Oder gibt es biblisch für uns in unserer Zeit eine andere Art und eine andere Richtung, dass der Herr für uns hat? Als erstes würde ich sagen, wir haben die gleiche Situation wie Gideon, wenn es darum geht, was wir als erstes tun sollen. Wo gehen wir hin um Hilfe, um Leitung? Wir beten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Was haben wir heute gelesen? Jesus weinte. Er hatte Mitleid. Er hat es verstanden. Er weint mit. Der Tod ist nichts Schönes. Es tut weh. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, mit unseren Schwierigkeiten, mit unserer Kleinglaube. Er versteht. Er wurde in allen versucht, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er versteht dich. Perfekt. So was tust du? So lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Welche Entscheidungen, welche Herausforderungen hast du gerade in deinem Leben? Musst du gerade treffen? Als erstes, bete. Geh dorthin, zur Quelle. Bitte Gott um Führung. Bitte Gott um Klarheit. Herr, was willst du? Und übrigens, wenn es im Wort schon klar steht, dein Gebet ist nicht, Herr, gib mir eine Ausnahme. Ich will meinen Weg gehen. Steht in deinem Wort. Das ist nicht Soll ich manipulativ arbeiten und Dinge, soll ich lügen, damit ich vorankomme? Herr, was soll ich tun? Wenn ich die Wahrheit sage, dann gibt's Konsequenzen. Oh, ich kann nicht die Wahrheit sagen. Herr, hilf mir bitte. Warte mal. Versteht ihr? So wie du es gesagt hast. Wenn der Herr von uns sagt oder erwartet, voll und ganz ungeteiltes Herz, ich bin bereit, dir zu helfen, dir zu unterstützen, dein Leben zu leiten, aber kein geteiltes Herz. Denk nicht, dass wenn du die Wahrheit sagst und da negative Konsequenzen entstehen, dass das eigentlich falsch war. Vielleicht ist das ganz genau, was du brauchst. Folge Jesus nach und vertraue. Tue, was Jesus sagt. Glaube daran, dass er dir die Kraft gibt, das zu tun, was seinem Willen entspricht. Erwarte seine Gnade. Erwarte seine Kraft. Rede mit dem Herrn. Du hast sein Wort. So du betest, Herr, hilf mir, dein Wort zu tun. Hilf mir, dein Wort zu verstehen. Aber dann hast du den Heiligen Geist. Und du hast die Gemeinde. Weißt du, wie hilfreich das ist, wenn ich vor einer wichtigen Entscheidung stehe? Ich habe das immer wieder gemacht in letzter Zeit und über die Jahre hindurch. Vor allem, wenn meine Entscheidung andere Menschen trifft. Und ich als Gemeindeleiter dann jemanden sagen muss, hey, ich glaube, das ist jetzt der Wille Gottes, das ist das Beste. Was tut man? Ja, ich weiß eh alles gut. Ich kenne die Bibel so toll. Nein. Sag, okay, du redest mit anderen Brüdern, die in der gleichen Verantwortung stehen, die gleiche Erfahrung haben, die das Wort kennen. Und du sagst, schau, so habe ich das überlegt, so sehe ich die Situation. Jetzt aber sag mir, was habe ich übersehen? Was hier könnte falsch sein? Korrigier mich, helf mir, den Willen des Herrn zu verstehen. Vielleicht habe ich etwas zu hart betrachtet, zu weich betrachtet. Vielleicht bin ich nicht biblisch unterwegs hier und gehe einfach und vertraue meinen eigenen Verstand. Weißt du, was der Herr immer wieder da tut? Der Herr immer wieder durch die Gesamtheit seines Leibes zeigt den Weg voran und gibt Einheit und Führung. Das haben wir immer wieder gesehen in unserer Gemeinde. Das ist wunderschön. Du brauchst kein Wolf-Lies. Du hast den Geist Gottes. Du hast das Wort Gottes. Du hast biblisch-christlicher Rat, den du einholen kannst. Du kannst den Herrn um seinen Frieden in deinem Herzen durch den Geist Gottes bitten. Und was aus Glauben ist und mit dem Wort Gottes und mit gutem Rat übereinstimmt, dann wirst du merken, der Herr ist in dieser Situation dabei. Und denk bitte nicht, wenn du den Herrn suchst und den Willen des Herrn willst, und dann läuft etwas schief. Du landest im Gefängnis wie Paulus in Philippi. Hat er irgendwas falsch gemacht? Aber der sitzt im Gefängnis. Eigentlich hat er alles richtig gemacht. Und deswegen, als er im Gefängnis saß, zu Mitternacht, hat er gesungen. Loblieder. Wenn du Jesus folgst und mit ihm gehst, Tag ein und Tag aus, er wird dein Leben leiten und lenken und du wirst sehen, das ist der Wille Gottes, auch wenn ich leiden darf für ihn. Nur, liebe Geschwister, wenn dein Herz geteilt ist, pass auf. Wie sollst du dann wissen, dass der Herr dich führt? Dass der Herr dich leitet? Wenn Götzen auch im Leben vorhanden sind. Wir haben das letzte Woche betrachtet. Gideon hat diese Klarheit vom Herrn bekommen, weil sein Herz ungeteilt war. Wie war es für dich die letzte Woche? Eine Frage. Gibt es irgendwas in deinem Leben, womit du nicht, sag ich mal anders, das du in deinem Leben brauchst, das nicht lebensnotwendig ist? Gibt es irgendwelche Süchte in deinem Leben? Gibt es in deinem Leben irgendwelche Götzen oder irgendwelche Ziele, dass du sagst, das muss ich haben. Wenn ich das nicht habe, bin ich nicht glücklich. Ich bin nicht bereit, das aufzugeben. Geld. Vielleicht in der Schule. Freunde. Freunde sind nicht schlecht, aber wenn du jetzt den Herrn verleugnen musst, um Freundschaften zu schließen, ist das gut? Wo wird das hinführen? Erwarte nicht, dass Gott dein Leben leitet und lenkt. Es geht auch bei Erwachsenen so. Man kommt zum Glauben, man hat die alten Freundschaften, die wollen wir natürlich behalten, aber keine Kompromisse eingehen. keine Kompromisse eingehen, um ungläubige Freunde zu behalten. Schau deine eigene Familie an. Schau deine Familie an. Was sagen deine Kinder, wenn sie dein Leben betrachten? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was brauchst du, um ruhig zu sein? Was brauchst du, um einen wirklich normalen, geregelten Lebensablauf zu haben? Merken deine Kinder, dass eigentlich Jesus alles, was er braucht. Alles, was sie braucht. Oder merken deine Kinder, wenn ich sein Leben oder ihr Leben betrachte, brauchen viele andere Sachen. Pass auf, Gideon war hier treu, er hat die Kraft des Herrn bekommen, er hat den Willen Gottes verstanden, er war bereit, diesen Altar zu Baal abzureißen in seinem Leben, und jetzt hat er auch klar und deutlich die Bestätigung bekommen, und wie wir sehen, 7 Vers 1, er steht auf und macht sich an die Arbeit. Und dann kommt noch mehr vom Herrn. Das sehen wir dann nächste Woche. Aber wie reagiert Jesus auf seine Frage? Warum hat er Gideon ausgesucht? Warum verwendet er Gideon? Weil ich mit dir sein will. Jesus will mit dir auch sein. Er will nicht, dass Menschen verloren gehen. Bist du bereit, das anzunehmen? Jesus nachzufolgen? Unser Fazit. Das erste Mal, Gott verwendet gewöhnliche Menschen, um Ungewöhnliches für sein Reich zu tun. Letztes Mal, Gott verlangt ein ungeteiltes Herz von seinen Dienern. Und heute, Gott geht barmherzig und gnädig mit seinen Dienern um. Manchmal trifft es uns wirklich stark, was das bedeutet, Jesus voll und ganz nachzufolgen. In diesem Moment, werde nicht schwach. Werde nicht schwach. Schau auf Christus und leg dein ganzes Leben hin. Halte nichts zurück. Der Herr bestätigt durch sein Wort, durch die Gemeinde, durch den Geist Gottes in deinem Leben. Er wird dir zeigen, den Weg voran. Und du wirst wissen, das war vom Herrn. Das war nicht meine Idee. Wenn du das suchst, wird er das bestätigen. Er wird dir barmherzig und gnädig entgegenkommen. Nur du musst bereit sein, für was auch immer sein Wille ist. Später, ich glaube, wegen dieser Erfahrung hatte dann auch der Herr im Herzen von Gideon so gewirkt, dass er nicht mit 32.000 Mann gegen Midian gekämpft hat, sondern 300. Unmöglich. Und Gideon hat es verstanden. Es sind nicht unsere Kräfte, die den Sieg geben. Es ist seine Kraft. Für uns in unserer neutestamentlichen Zeit, was wir brauchen mehr als alles andere, ist die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Dass der Geist mit uns nicht, dass wir ihn nicht betrüben, dass wir ihn nicht dämpfen, dass er durch uns wirken kann. Und das ist etwas, das dann sehr viel Macht hat. Und stell dir vor, eine ganze Gemeinde gemeinsam strebt das an. Das ist unser Ziel. Nicht einfach Sonntag viele Leute zusammen zu haben. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Menschen zu haben, die dem Herrn voll und ganz nachfolgen, dass wir gemeinsam ihn nachfolgen. Und liebe Geschwister, es ist für mich so eine Ermutigung zu sehen, wie so viele von euch auch genau dieses Ziel im Herzen haben. Lass uns gemeinsam weitermachen. Und lass uns nichts gefallen, das dem Herrn nicht gefällt. Lass uns nicht irgendwelche Ausreden machen. Und mit diesem Welt Kompromisse schließen und meinen, dass wir damit vorankommen können. Damit kommen wir nicht voran. Wenn wir Jesus haben, haben wir alles. Und wenn wir Jesus nicht haben, dann haben wir wirklich nichts. Er ist die ganze Kraft. Das Problem ist nicht, dass wir Gottes Wille schwer erkennen, sondern wir sind oft nicht bereit, diesen Altar zu Baal abzureißen in unserem Leben. Jede Menge Ausreden dafür, jede Menge Gründen. Aber wenn wir bereit sind, das zu tun, bereit sind, voll und ganz dem Herrn zu folgen, dann tut er Großes durch sein Volk. So unser Aufruf, geh direkt zu Gott mit deinem Zweifeln und erwarte, dass er dich durch sein Wort und seine Gnade stärkt und ermutigt. Schweige nicht, sei ehrlich und offen. Gott erhört Gebet. Wenn du mit Gott noch nicht über deine Schwierigkeiten, über deine Zweifel gesprochen hast, Rede nicht mit Menschen. Rede als erstes mit Gott. Und suche sein Wort aus. Suche seine Führung und dann rede mit Menschen. Du wirst staunen, wie Gott in deinem Leben auch wirkt und führt. Solange du ihn kennst. Solange sein Kind bist. So, liebe Geschwister, Gideon war ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Der hat Großes getan für den Herrn. Und du und ich können auch für den Herrn Großes tun. Das, was sein Wille ist für uns. Möge der Herr uns.